Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Tag wünsche ich. Heute im Gespräch zu hören die Filmregisseurin Nora Finkscheid. Ihr Debütfilm Systemsprenger, der ist inzwischen nominiert, um für Deutschland ins Oscar-Rennen zu gehen. Er gewann in diesem Jahr auf der Berlinale einen Silbernen Bären und er wird in dieser Woche ins Kino kommen. Grund genug für uns, das Gespräch mit Nora Finkscheid zu wiederholen, was ich auf der Berlinale mit ihr geführt habe. Die Regisseurin ist Lorbeeren durchaus gewöhnt. Schon ihr Diplomfilm gewann den Max-Ophüls-Preis. Und so wollte ich von ihr wissen, ob Auszeichnungen sie eigentlich beflügeln oder aber vielleicht unter Erfolgsdruck setzen.
Das ist schon eher beflügelnd, weil es einfach die Möglichkeiten erhöht, dass der nächste Film auch wirklich gemacht wird. Und das heißt natürlich immer wieder, dass der nächste Film auch scheitern kann. Das Risiko geht man jedes Mal ein, auch wenn man ohne Lorbeeren ein Projekt macht. Es ist einfach wahnsinnig schwer, Filme wirklich realisiert zu bekommen und dafür ist es toll.
Dafür ist es eine wunderbare Leiter schon mal, die man so ein paar Stufen hochgeklettert ist. Was würden Sie sagen, was ist Ihre wichtigste Eigenschaft, um Filme verwirklichen zu können? So ganz persönlich, auf was bauen Sie bei sich?
Ich habe, glaube ich, einen sehr langen Atem und ein Durchhaltevermögen. Systemsprenger hat jetzt 6 Jahre gedauert, bis er entstanden ist und war nicht immer so wie jetzt. Und andererseits arbeite ich wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen und habe das Glück, ein ganz tolles Team um mich herum zu haben und professionelle Begleitung, Beratung, das hat auch sehr geholfen.
Der Film von Regisseurin Nora Finkscheid, der heißt Systemsprenger. Und mit diesem Wort, mit Systemsprenger, werden inoffiziell Kinder bezeichnet, aber meist Jugendliche, denen in Sozialeinrichtungen mit keinem Angebot wirklich geholfen werden kann. Also die das Hilfesystem quasi förmlich sprengen. Im Film ist das die 9-jährige Benny, die alle zur Verzweiflung bringt, die gefangen ist in einer Spirale aus Wut und aus Aggression. Und deshalb wollte ich von der Regisseurin wissen, warum das Kind da eigentlich feststeckt, was der Auslöser war. Und Nora Finkscheid fing deshalb erstmal an, den Begriff Systemsprenger einzuordnen.
Zu dem Begriff Systemsprenger noch ein kleiner Exkurs, ist wirklich auch ein sehr umstrittener Begriff, weil er natürlich den Kern der Sache nicht ganz trifft. Also es ist nicht das Kind, das ein bestehendes gutes System kaputt macht, sondern es sind natürlich scheiternde Prozesse vieler kleiner Systeme. Viele Kinder in der Jugendhilfe sind eigentlich auch gut dort aufgehoben und können lange an einem Ort bleiben. Kinder wie Benny sind wirklich Extremfälle. Und die haben natürlich meist mit schwer traumatisierenden Erfahrungen zu tun, die Kinder sehr früh machen. Das wird in Bennys Fall auch angedeutet, aber nicht komplett auf einen Fakt auserzählt. Und es hat natürlich mit dem sozialen Gefüge zu tun. Es hat mit der Rolle von Bennys Mutter zu tun. Es hat natürlich auch mit den Kapazitäten der Wohngruppen zu tun, die ja eben sich um 9 Kinder kümmern müssen und nicht nur um ein einziges, was in Bennys Fall sicher besser wäre.
Benny schlägt oft im wahrsten Sinne des Wortes um sich, greift durchaus andere an, verteidigt sich aber auch diese Power, die sie hat, die in dem Fall meistens zerstörerisch wirkt und vor allem auch selbstzerstörerisch wirkt, ist ja aber eigentlich eine ungeheure Kraft. Und das ist ja ein Überlebenskampf für das Kind, oder?
Genau.
Was ich auffällig finde, ist, dass der Film keine Anklage erhebt. Also gut, das Kind kann man sowieso nicht anklagen. Vielleicht, wenn es ein Jugendlicher wäre, der da um sich schlägt und andere angreift, wäre das schon mal was anderes. Mit diesem Kind hat man eigentlich mehr Mitgefühl. Aber es werden auch nicht die Sozialarbeiterinnen, die ganzen Profis, zu denen hat man auch kein schlechtes Gefühl, weil die sich eben auch so bemühen. Und was ich am erstaunlichsten fand eigentlich, ich habe auch selbst die Mutter nicht angeklagt, obwohl die extrem oft Benny enttäuscht, sehr, sehr hilflos wirkt. Aber Anklage ist da auch nicht. Wollten Sie keiner Verantwortung nachspüren?
Also ein Film, der den Finger zeigen würde auf jemanden, dem die Schuld zugewiesen wird, wäre für mich nicht besonders reizvoll gewesen, weil ich das Gefühl habe, dass ist eh unser Umgang in der Gesellschaft mit solchen Fällen, wenn sie dann öffentlich werden. Und öffentlich werden sie ja oft erst, sehr viel später, wenn zum Beispiel Jugendliche jemanden totschlagen in der U-Bahn oder wenn es krasse Fälle von Kindesmissbrauch gibt, die dann plötzlich ans Licht kommen, dann ist das Jugendamt schuld und hat versagt. Und die Geschichte dahinter finde ich aber sehr viel wichtiger zu erzählen. Also was sind eigentlich die jahrelangen Prozesse, die dazu führen? Mit der Mutter ist es nochmal spezieller. Es wäre sehr leicht, ich bin selber Mutter, man wird dann auch wütend, ja, zu sagen, wie könnt ihr euren Kindern sowas antun? Gleichzeitig habe ich in der Recherche anderes erlebt. Also die meisten Eltern lieben ihre Kinder. Und aufgrund ihrer eigenen Geschichte können sie vielleicht nicht anders mit den Kindern umgehen. Und Opfer und Täter sind tatsächlich nicht selten dieselben Menschen. Damit möchte ich das nicht entschuldigen, auf gar keinen Fall. Aber ich würde mir wünschen, dass man die Diskussion anders führt und dass man an bestimmten Punkten im Leben der Kinder vielleicht intervenieren kann, um eben Schlimmeres für später zu verhindern.
Ja, Sie haben die Öffentlichkeit angesprochen und das, was so häufig diskutiert wird. Ich habe zwischendurch so gedacht, wenn in einem, also in dem Film läuft alles, also oder arbeiten alle ziemlich optimal zusammen. Also von der Jugendhilfe über Aufnahme, Wohngemeinschaften und also alle arbeiten irgendwie zusammen. Das ist in der Realität natürlich, da macht man durchaus auch andere Erfahrungen. Oft auch gute Erfahrungen, aber oft auch fällt irgendetwas aus. So, und jetzt in diesem Fall aber greift eben alles ganz gut ineinander und trotzdem kann dem Kind nicht geholfen werden. Und da habe ich so ein bisschen, hatten Sie die Sorge, ich hätte Sie so ein bisschen, dass das vielleicht Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sagen, oh, dieses ganze in Anführungsstrichen Betreuungsindustrie führt doch sowieso zu nichts.
Das kann natürlich passieren, das war auf jeden Fall nicht die Intention. Ich hoffe auch nicht, dass das passieren wird, zumindest nicht im Übermaß. Wir haben bestimmte Dinge natürlich zusammengefasst. Also in der Wirklichkeit wäre die Ärztin nicht eine Person, sondern zwei oder drei Personen. Frau Baffané, die Fallzuständige vom Jugendamt, würde mit Sicherheit auch mal wechseln, weil der Bereich, der Wohnbereich gewechselt wird, würde krank werden, würde vertreten werden und so weiter, wären auch mehrere Personen. Aber es ist ja immer noch ein Spielfilm. Und ganz bewusst ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm. Und in einem Film, bei dem es darum geht, dass ein Kind in einem wahnsinnigen Strudel ist von unendlich vielen Orten und unendlich vielen Bezugspersonen, mussten wir auch gucken, dass der Zuschauer trotzdem dabei bleibt und dass man den nicht verliert, weil man plötzlich fünf Frau Baffanés hat. Das heißt, bestimmte Dinge sind zum Teil sicherlich auch beschönigt, Extreme sind weggelassen. Die Zielgruppe ist ja aber auch ein Teil der Gesellschaft, die sich sonst eher nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Und die wollte ich gerne erreichen.
Ja. Denn genau das, was Sie geschildert haben, wie die Wirklichkeit ist, zeigt nochmal ein anderes Problem. Weil die Kinder oder auch dieses Kind bei Benny sieht man das ganz deutlich. Es gibt ein paar Personen, an die sie sich binden würde und die ihr dadurch helfen könnten, aber die das professionell eben nicht dürfen, die sie gar nicht so nah an sich rankommen lassen dürfen. Und wenn dann aber noch die Zuständigen dauernd wechseln, dann ist natürlich noch weniger Bindung aufzubauen. Also da habe ich dann auch sogar, dieses System muss ja eigentlich von diesen Kindern gesprengt werden, weil sie ja an und für sich Bindung brauchen, um zu sich zu kommen. Das aber nicht möglich ist. Also das heißt, es ist dann doch vielleicht eine Anklage, die sie erheben.
Es ist ja wirklich ein Einzelfall, der da gezeigt wird. Und ich möchte auch, dass man mal darüber nachdenkt, dass eine Fallzuständige vom Jugendamt eben nicht nur ein Kind zu betreuen hat, sondern 60 Fälle auf dem Schreibtisch hat. Und wenn dann jemand krank wird, dann sind es plötzlich 120 Fälle. Und wie soll man dann die richtige Entscheidung treffen, wo das Kind wohnen soll, wenn man eigentlich das Kind nur alle 3 Monate einmal sieht? Also das sind Zustände, die ich definitiv gerne in einen kritischen Diskurs bringen möchte, weil ich habe in meiner Recherche, und die war jahrelang, eigentlich nur Leute erlebt, die aus einer guten Intention heraus helfen wollen und deshalb in soziale Berufe gehen, dafür nicht besonders gut bezahlt werden, sozial nicht wirklich anerkannt sind, extrem anstrengende, auch emotional anstrengende Arbeit haben, aber bestimmte Strukturen lassen eben nur bestimmtes Handeln zu. Und es gibt Ausnahmeinstitutionen, das Leinerstift in Ostfriesland kann man wirklich positiv nennen, wo dann eben nicht 10 Kinder wohnen, sondern nur 3 in einem Haus, aber von 4 Erwachsenen betreut werden, weil sie sagen, diese Kinder brauchen eine so spezielle Zuwendung, die können in einem anderen Rahmen sich nicht einfügen.
Sie haben von Ihrer Recherche gesprochen. Wie tief sind Sie da in dieses System eingedrungen, haben eindringen können?
Also die Recherche fand in mehreren Schritten statt. Ich habe zum Beispiel 2 Wochen mal in einer Wohngruppe, also das moderne Wort für Kinderheim, gewohnt, da auch übernachtet, das Leben beobachtet, aber auch in verschiedenen Institutionen. 2 Wochen in einer Inobhutnahmestelle, 1 Woche in einer Kinderpsychiatrie, 2 Wochen in einer Schule für Erziehungshilfe. diese sogenannten Intensivrecherchen betrieben, um ein Gefühl zu bekommen für den Tonfall, die Sprache, den Umgang miteinander. Und zusätzlich dazu habe ich ausführliche Gespräche geführt mit Fachleuten. Das waren sicher über 100 Gespräche. Das Ganze ging über einen Zeitraum von guten 2 Jahren. Und ich musste aber auch tatsächlich das mal unterbrechen für ein Jahr, weil es mir zu nahe gegangen ist.
Weil es Ihnen zu nahe gegangen ist.
Ja, weil ich gemerkt habe, jetzt überlagern sich so viele furchtbare Geschichten, dass sich mein Weltbild ein bisschen verfinstert hat. Und die Welt ist ja nicht nur schlecht. Es gibt nicht nur vernachlässigte Kinder. Und da muss man ganz doll aufpassen, dass man nicht so eine düstere Brille aufkriegt, die einen in den Alltag reinfährt. Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, und das habe ich von vielen gehört, diese großartige Hauptdarstellerin Helena Zengel, haben Sie manchmal Angst um sie, um ihr Seelenheil gehabt? Weil die hat das ja so intensiv gespielt. Also es muss der 9-Jährigen oder 10-Jährigen ja auch sehr nahe gegangen sein.
Ja, also ich habe mir natürlich im Vorfeld große Gedanken gemacht. Ich dachte, oh, ich habe eine wahnsinnige Verantwortung als Regie mit einem sehr jungen Mädchen. Helena war 9 Jahre, als wir den Film gedreht haben, also so alt wie Benny im Film ist. Ein solches Thema für einen so langen Zeitraum zu bearbeiten. Und bin dann aber habe die Verantwortung angenommen und habe sehr, sehr lange mit Helena diesen Dreh vorbereitet. Also wir haben uns kennengelernt, 1 Jahr vor Drehbeginn. Dann hat sie auch erstmal mit ihrer Mama zusammen das Drehbuch gelesen, um überhaupt zu entscheiden, möchte sie das machen oder nicht. Und dann haben wir ein halbes Jahr vor Dreh angefangen, regelmäßig miteinander zu arbeiten und immer herauszuarbeiten, wie würde Benny reagieren, wie würde Helena reagieren, damit sie diese beiden Welten nicht durcheinander bringt. Sie war bei allen Castings dabei für die Erwachsenenrollen, auch die kleinen Nebenrollen, damit sie Bennys Welt kennenlernt und aha, das ist die Ärztin und die finde ich ganz gut und das ist Erzieherin so und so und die mag ich nicht so gerne, sodass sie dann wirklich bei Drehbeginn eigentlich ein gefestigtes Bild hatte. Und dann kommt eine zweite Sache, wir hatten ja sehr viele Drehtage. Also wir hatten 67 Drehtage, das war ein Zeitraum von 5 Monaten Dreh. Sie sehen jetzt komprimiert den Film in 2 Stunden. Da denkt man natürlich, oh Gott, ist ja alles nur furchtbar. Wir hatten aber auch viele leise und lustige Drehtage mit gar nicht so schlimmen Szenen, sodass man das gut abwechseln konnte.
Regisseurin Nora Finkscheid hat eben von der intensiven Recherche für ihre Filme oder für diesen speziellen Film erzählt. Und wenn man das hört, dann ahnt man, dass sie sich mit Haut und Haaren so einem Projekt dann auch tatsächlich verschreiben. Waren Sie schon als junger Mensch so, dass Sie so zielstrebig waren oder sich vielleicht auch so ein bisschen festgebissen haben an Dingen?
Ja, ich glaube schon. Also es muss einen ja auch wirklich berühren. Ich meine, Filme machen ist sehr, sehr anstrengend und es kostet wahnsinnig viel Energie. Es ist kein besonders gut bezahlter Beruf. Also man muss es wirklich machen, weil man etwas transportieren möchte oder erzählen muss. Und es ist Zeit, die ich nicht mit meiner Familie verbringen kann, wenn ich drehe, wo ich nicht bei meinem Sohn sein kann. Also man bringt dadurch ja auch ein Opfer. Und dann muss es wirklich etwas wert sein und kann nicht irgendeine Geschichte sein.
Und zielstrebig, sagen Sie, waren Sie, oder vielleicht zupackend auch, waren Sie schon immer in was für einer Familie sind Sie groß geworden? Sie sind in Braunschweig geboren, 1983.
Genau.
So eine künstlerische Familie schon? Alles
nee,
so
gar nicht.
Lief schon
auch, nee? Nee, also in meiner Familie hat niemand einen künstlerischen Beruf. Deshalb war meine Entscheidung, ich würde gerne Filme machen und die ist recht früh gefallen, natürlich auch eine erstmal sehr abstrakte.
Weil Sie gerne Filme geguckt haben oder warum?
Ja, also ich liebe Geschichten und ich habe wahnsinnig gerne Filme geschaut. Und ich habe immer mit meinen Freunden, damals haben wir noch Kassetten aufgenommen und da hört man mich schon immer flüstern, wie ich allen Anweisungen gebe, was sie sagen wollen. Also das hat vielleicht auch schon ein bisschen
damals schon Regisseurin gewesen.
Ja, also Regisseure sind ja auch so Leute, die immer wie kleine Kinder bestimmen wollen, was jetzt gespielt wird. Ne? Und das ist eine Charaktereigenschaft, die man schon mitbringen muss, die nicht unbedingt nur sympathisch ist.
Sind Sie, also höre ich auf jeden Fall raus, nie jemand gewesen, die irgendwie so mitgemacht hat, sondern Sie waren eher Ideengeber und Anführerin. Waren Sie immer so in Gruppen unterwegs oder eher einzelgängerisch?
Nee, Gruppen nicht so. Ich hatte auch oft Freunde, die eher Außenseiter waren in der Klasse oder bin da so changiert. Also nee, große Gruppen eigentlich nicht.
Weil Sie das interessiert hat? Weil Sie die Außenseiter oder sich selber als Außenseiterin gefühlt haben? Über.
Also auch so ein bisschen als freiwillige Außenseiterin. Und ich mochte auch Außenseiter, aber nicht aufgrund ihres Außenseiterseins. Mhm. Also das ist jetzt im Nachhinein die Außenperspektive. Das kam mir damals gar nicht so vor. Das waren halt meine Freunde oder meine Freundinnen.
Sie haben gesagt, also sowas lag Ihnen schon immer. Also jetzt im übertragenen Sinne Regie führen, lag Ihnen schon immer. Film war auch schon immer so ein bisschen das Interesse. Aber Sie haben nach der Schule nicht gleich Regie gemacht, sondern alles Mögliche erstmal ausprobiert, oder?
Also ausprobiert eigentlich nicht, aber wenn man eben aus einem Haushalt kommt, wo die Filmbranche sehr weit weg ist, dann muss man natürlich erstmal im Internet nachgucken, wie geht das jetzt überhaupt? Aha, eine Filmhochschule, da braucht man Filmerfahrung, wie macht man das? Und ich habe mich an der Kunsthochschule beworben, das hat nicht geklappt, bin dann nach Berlin gezogen und habe hier an der FU studiert. Tatsächlich sogar 5 verschiedene Sachen, die haben mich alle total interessiert, aber ich habe in keinem Fach auch nur mein Vordiplom geschafft, weil ich in der anderen Teil meines Lebens an eine selbstorganisierte Filmhochschule gegangen bin.
Ach, das haben Sie parallel schon gemacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, Ihre Eltern haben ein bisschen Geduld mitgebracht bei Ihrem Weg und immer weiter unterstützt, oder?
Ja, also sie haben sich, glaube ich, schon Sorgen? Gedanken darüber gemacht. Ja, also Sorgen vielleicht auch, aber haben schon gemerkt, dass ich das schon wirklich ernsthaft machen möchte. Und so konnte ich eben bei der Filmarche in Berlin, das ist eine selbstorganisierte Filmschule, erste Erfahrungen sammeln.
Was macht man in einer selbstorganisierten Filmschule? Wo kommt da tatsächlich dann, also was kann man da tatsächlich umsetzen?
Also wir haben dort erste Kurzfilme gedreht. Wir haben aber auch wirklich das ganze Konzept der Schule immer wieder evaluiert, überarbeitet. Was wollen wir lernen? Was setzen wir uns selbst für Lernziele? Wen laden wir ein? Welche Dozenten lernen wir ein? Wie kriegen wir das hin? Das war auch eine tolle Chance, um Leute zu kennenzulernen, die viel mehr Filmerfahrung hatten als ich. Ich hatte wirklich gar keine. Und im Nachhinein bin ich der Filmarche sehr dankbar, weil da habe ich gelernt, wirklich mit Eigeninitiative Dinge durchzuziehen und nicht zu warten, bis irgendjemand anruft oder ein Projekt auf dem Silbertablett vorbeikommt.
Und Sie haben, glaube ich, genau diese Erfahrung dann auch immer gleich weitergegeben, oder? Das ist so ein Perpetuum mobile, wo man sich selber immer gleich auch wieder einbringt, oder?
Ja.
Das heißt, Sie konnten sich auch immer wieder in die reinversetzen, die dann auch anfangen. Mit diesen Erfahrungen, und ich glaube, da haben Sie auch die ersten Filme, die sind auch schon auf Festivals eingeladen worden. Sie hatten eigentlich ganz schnell offenbar einen Ton getroffen.
Ja, das waren natürlich erstmal kleinere Festivals, aber es gab schon immer eine positive Reaktion. Das ist ja auch ganz wichtig, nicht nur durch die Bank weg, aber es gab schon immer Einzelne, die gesagt haben, ich finde es toll, glaub daran, mach weiter. Und so ein Zuspruch ist auch ganz wichtig.
Ihr Abschlussfilm, Ihr Diplomfilm von Nora Finkscheid, Ohne diese Welt, war ein Dokumentarfilm über Mennoniten in Argentinien. Das Thema Argentinien, das hat Sie schon sehr viel früher erwischt, als Sie diesen Film realisieren konnten. Sie sind in der Schule, glaube ich, im Austauschjahr gewesen.
Genau, ich war in der 11. Klasse in Argentinien, beziehungsweise habe da ein Jahr gewohnt. Es war fast keine Schule, weil das ganze Jahr wurde gestreikt. Es war kurz vor der großen Krise in Argentinien. Im Jahr 2000 war ich da und das war ein sehr, sehr prägendes und sehr intensives Jahr. Und
weil keine Schule war?
Also weil ich so weil keine Schule war, glaube ich, sondern weil ich da total eintauchen konnte in eine Welt von Freunden und Konflikten und Abenteuern und auch oft noch da gewesen bin, dort dann auch gedreht habe, auch nochmal reisen war, meine Freunde dort noch sind. Also es ist ein wichtiges Land für mich.
War in Austausch gehen, also so ein Jahr lang weggehen, war für in Ihrer Familie nichts Ungewöhnliches? Sie waren da jetzt nicht die Erste oder mussten Sie sich das erkämpfen, solche Erfahrungen machen zu dürfen?
Nee, da Gott sei Dank wurde mir das wirklich angeboten oder auch empfohlen von meiner Mutter. Sie war ganz jung, Anfang der 60er Jahre, Austauschschülerin in den Vereinigten Staaten gewesen. Damals war das noch was ganz, ganz Besonderes und bekam da als Schülerin so ein Stipendium für. Und es war für sie eine total prägende Erfahrung.
Und die wollte sie Ihnen auch ermöglichen.
Genau.
Und ich meine, das ist eine ganz andere Gesellschaft. Sie haben gesagt, es ist ja eine interessante Zeit dann gewesen. Wie alt waren Sie?
16.
Da kommen Sie in ein Land, das kurz vor einem großen Umbruch, vor einer großen Krise steht. Und das spürte man ja schon. Also diese Streiks jedenfalls. Also eine ganz besondere Stimmung. Wie hat die auf Sie gewirkt?
Also als 16-Jährige konnte ich die politischen Dimensionen dahinter ehrlich gesagt nicht wirklich begreifen. Mhm. Also für mich war das ein Eintauchen in eine Welt, da war es 50 Grad heiß. Das heißt, wir haben tagsüber geschlafen, wir waren nachts unterwegs, monatelang verschob sich das Leben. Und diese Wärme und die Spontanität, dass man nie weiß, was am Abend eigentlich passiert und plötzlich klingelt es an der Tür und da stehen 10 Freunde und die nehmen einen mit und man landet bei XY und man muss sich nicht großartig vorher verabreden und planen, wer bringt jetzt die Geschenke oder die Musik oder irgendwas mit, sondern das war einfach völlig normal und niemand hat sich angegriffen gefühlt. Und manchmal klingelt man irgendwo und da ist halt keiner und da zieht man weiter. Und dieses Freie daran, das Mochte ich sehr.
Etwas, was Sie, wo Sie sagen, Sie fahren immer noch hin. Also das ist eine Verbindung, die geblieben ist.
Ja.
Wo kam das Thema Mennoniten davor? Oder ist das dann später dazu gekommen?
Na, die erste Begegnung war während dieses Schuljahres. Da habe ich einen Anruf bekommen, jemand hätte rausgefunden, ein deutsches Mädchen wohnt in der Stadt. Das war ich. Ich habe in einer kleinen Stadt ganz im Norden gewohnt, wo es nicht viele Ausländer gibt. Und deshalb sprach sich das rum und dann wurde ich vom Krankenhaus gebeten, dort vorbeizukommen, um zu übersetzen. Und da bin ich hingegangen, ohne irgendwas zu erahnen. Und da war ein 12-jähriges mennonitisches Mädchen, die schwer Diabetes hatte und in Lebensgefahr schwebte. Und jetzt sollte jemand ihr und ihrem Vater erklären, dass sie täglich Insulin spritzen muss. Und die Argentinier dachten natürlich, ach ja, blond und blond, die verstehen sich schon. Und wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Also ich habe dieses altertümliche Plaudütsch, wie die Sprache heißt, nicht verstanden. Die beiden haben mein Hochdeutsch auch nicht verstanden. Ich habe dann schriftlich versucht, die Medikamente zu übersetzen. Und wir haben uns dann nie wieder gesehen. Aber diese Begegnung hat mich sehr, sehr lange nachhaltig berührt und 16 Jahre später habe ich mich dann auf die Suche nach der Kolonie gemacht.
16 Jahre später haben Sie das dann nochmal aufgenommen. Ja. Das Besondere an Mennoniten ist eben, dass sie ihren Glauben leben wie eigentlich im 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert.
Also es gibt auch ganz moderne Mennoniten. Der Überbegriff ist so ein bisschen irreführend. Die Kolonie dort, das sind Altkolonia-Mennoniten und die leben dort wirklich wie im 18. Jahrhundert mit Pferdekutschen, ohne Strom, ohne fließend Wasser. Und das einzige Schulbuch ist die Bibel.
Das einzige Schulbuch, die Bibel. Sie haben die dann also gesucht. Das Thema hat Sie nicht losgelassen. Sie waren in die Filmwelt eingetaucht, haben eigene Projekte realisiert und wollten da dem nachspüren. Dann haben Sie diese Kolonie gesucht. Also Sie mussten sie richtig suchen. Sie hatten keinen Kontaktmann, oder?
Ich hatte keine Ahnung, wo sie zu finden sind.
Wie haben Sie denn gesucht? Also ich meine, wie sucht man so eine Kolonie, die nicht gefunden werden will?
Ich bin 5-mal in dieses Krankenhaus gegangen, um rauszufinden. Ich dachte, irgendwer muss mir doch sagen können, diese Begegnung hat doch hier stattgefunden. Und beim ersten Mal hieß es, keine Chance. Beim zweiten Mal hieß es, komm nächste Woche nochmal. Beim dritten Mal hieß es, alle Akten sind verloren gegangen bei einer Überschwemmung. Beim vierten Mal hieß es, tut mir leid. Und beim fünften Mal sagte plötzlich die Krankenschwester, fahr doch mal nach Pampa Los Guanacos, da wohnen die.
Ja. Und da war es dann.
Und da war es.
So, die Leute zu finden und sich zu überlegen, dem möchte ich jetzt filmisch nachspüren, das sind natürlich zwei ziemliche Gegensätze, da ist ein weiter Weg dazwischen. Ihnen war gleich klar, da möchte ich einen Film draus machen. Und wie haben Sie dann das Vertrauen der Menschen gewonnen, dass Sie tatsächlich da mit Ihnen sein konnten?
Also ich habe erstmal alleine ein paar Tage dort verbracht, also nicht ganz alleine, mein kleiner Sohn war dabei. Und
den hatten Sie bei der Recherche mit?
Ja, der war dabei, wir waren reisen für 2,5 Monate da drüben und Theo war damals, ich glaube, 3 oder 4 und für den war das ganz aufregend. Also wir sind da rein, haben eben das Mädchen gesucht, haben sie auch gefunden, wurden warmherzig aufgenommen und haben dort 4-5 Tage verbracht und sind erstmal gefahren, ohne großartig irgendwas vom Film zu erzählen. Und dann später bin ich alleine nochmal hingefahren, um wirklich mein Anliegen, ich konnte ja nicht anrufen, vorzutragen und zu fragen, ob ich darüber eine Arbeit machen kann, weil ich das gerne verstehen möchte, warum man so lebt. Und dann musste ich eben den Ältesten aus der Kolonie fragen, das ist der Titel desjenigen, er ist jetzt nicht altersmäßig der Älteste. Und der hat dann gesagt, ja, das kannst du machen. Und das hat mich auch erstaunt und ich habe dann nochmal erklärt, aber wir kommen mit Technik und werden hier dann bei euch wohnen und haben eine Kamera dabei und glauben Sie nicht, das ist vielleicht auch ein schlechter Einfluss auf die Jugend? Und er sagte, nein, nein, wir wissen ja, dass es die moderne Welt gibt, aber wenn du unser Anliegen nach Deutschland trägst und wirklich verstehen willst, warum wir so leben, dann ist kein Problem, denn in der Bibel steht, lasse dein Licht leuchten für andere.
Und Sie sind dann mehrere Wochen, glaube ich, da gewesen mit einem Team von Leuten und der Kamera immer dabei und haben ganz unspektakulär den Alltag beobachtet, der natürlich ziemlich spektakulär ist, weil eben ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Technik vonstatten geht. Pferdekutschen haben Sie, glaube ich, auch erwähnt. Sie haben aber auch mitbekommen, was ja eben auch schon gesagt wurde, es gibt die moderne Welt, das wissen die auch. Die haben da auch immer wieder Berührungspunkte mit. Und Sie haben die vor allem jungen Leute beobachtet, die auch doch sehr in Zweifel geraten sind. Die waren so sehr ehrlich vor ihrer Kamera. Diese Ehrlichkeit ist so erstaunlich. Da muss ein tiefes Vertrauen gewesen sein in sie, dass man so ehrlich mit ihnen geredet hat und sie hat teilhaben lassen.
Ja, das ist natürlich über die Zeit dann auch entstanden. Wir haben dort 2 Monate verbracht und wirklich mitgearbeitet, mitgelebt und haben auch nicht an Tag 1 die Kamera rausgeholt, sondern erst mal 10 Tage geschaut, dass die Menschen sich an uns gewöhnen können. Und so ging das dann Stück für Stück. Und was da passiert ist, waren letztendlich dann alles Geschenke. Auch die Erwachsenen waren sehr ehrlich mit uns. Die haben einfach nur eine andere Perspektive auf ihr Leben als die Jugendlichen. Und wir haben natürlich auch niemand gefilmt, der sich nicht filmen lassen wollte.
Sie sind da hingegangen, um zu begreifen, warum lebt man so? Haben Sie begriffen, warum lebt man so?
Ja, recht schnell. Ich habe dann viel mehr darüber nachgedacht, warum leben wir eigentlich so?
Warum? Also das heißt, das hat dann für Sie selber eine Veränderung auch hervorgerufen?
Definitiv.
Inwiefern?
Da ja jeder nun mal in seine Gesellschaft reingeboren wird und hier Teil des Ganzen ist und ich nicht vorhabe, auszuwandern oder Altkolonia-Mennonitin zu werden, habe ich dann schon für mich ein paar Dinge tatsächlich geändert in meinem Leben. Also ich rufe viel öfter meine Eltern an, versuche einen engeren Kontakt zu meiner Familie zu haben, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich ist. Das war mir vorher auch wichtig, aber ich bin nach der Schule von zu Hause weg und war dann vielleicht nur noch so 1-2 Mal im Jahr zu Hause und habe so mein eigenes Ding durchgezogen. Und so zum Beispiel, das ist jetzt, glaube ich, eine der einschneidendsten Sachen, die sich verändert hat für mich.
Ein gewisser Zwang wird natürlich in dieser Kolonie durchaus auch ausgeübt. Haben Sie auch Kritik geübt, also in dem Moment? Oder haben Sie Ihren Zweifel an dem auch äußern können? Gab es solche Gespräche?
Ja, es gab auch solche Gespräche. Aber ich bin da nicht hingegangen, um zu bewerten. Also ich glaube, wenn ich mit der Kamera und meiner feststehenden Meinung, wie ich das alles finde, da hingegangen wäre, dann wäre das ein ganz anderes Format geworden. Und genauso gibt es ja auch Dinge, also der freie Wille ist schon auch eine Fiktion. Weil jeder lebt natürlich in seiner Sozialisierung und hat vielleicht größere Möglichkeiten der Auswahl, aber sie sind durchaus nicht unbegrenzt. Also ich könnte jetzt nicht in die Kolonie ziehen und konvertieren, weil ich ganz anders sozialisiert bin und ich würde das nicht aushalten, aufgrund meiner kulturellen Prägung und nicht, weil es besser oder schlechter ist.
Was man ganz deutlich merkt, ist, dass Sie wahnsinnig viel Zeit mitbringen müssen für all Ihre Projekte. Wie stehen Sie der Zeit gegenüber? Sind Sie ein Mensch, der den richtigen Zeitpunkt abwarten kann, die Dinge kommen lässt oder werden Sie auch mal ungeduldig? Also der Zeitbegriff ist ein sehr wichtiger für Sie, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also inzwischen habe ich gelernt, dass jeder sein eigenes Tempo hat. Man wird sehr unglücklich, wenn man nach rechts und links schaut und dann sieht, oh, andere Regisseurinnen oder Regisseure drehen in der Zeit, in der ich vielleicht einen Film drehe, 4. Und müsste ich das nicht auch machen? Und das war schon immer so, auch in der Filmhochschule. Ich bin ja recht früh im Studium Mutter geworden. Das hat dann nochmal eine andere Zeit erfordert, die Dinge umzusetzen. Oder ich wollte das auch in dem Maße nicht weiter durchrasen. Ich habe schon immer weiter Projekte gemacht, aber die waren dann vielleicht erstmal kleiner oder dokumentarisch. Und meine Kommilitonen liefen dann bei tollen Festivals. Und das sind schon so Momente der Panik gewesen auch. Aber inzwischen merke ich, jeder hat wirklich sein Tempo und andere brauchen das auch. Und die wollen dann in 10 Jahren auch 10 Filme drehen. Ich glaube, ich nicht.
Sie haben auch ziemlich lange studiert letztlich. Also Sie haben erstmal lange gebraucht, überhaupt in die Filmhochschule zu kommen. Sie sind dann in Ludwigsburg gewesen und haben, ich glaube, 8 Jahre studiert?
9 Jahre sogar offiziell.
9 Jahre. Aber daneben eben ein Kind bekommen und Projekte gemacht, also da sich auch Zeit gelassen. Ich habe mich so gefragt, nach dem, was Sie alles so vorher gemacht haben, brauchten Sie die Filmhochschule eigentlich noch? Was lernt man da letztlich, wenn man schon so im Filmleben steht?
Die Zeit in Ludwigsburg war wahnsinnig wichtig für mich, weil ich plötzlich an einen Ort kam, also das war für mich eigentlich wie ein Märchen. Ich stand auf einmal auf einem Schulhof, da gab es ein Kino, da gab es 2 Filmstudios, da kamen Professionelle aus der Filmbranche, um zu unterrichten. Ich war in einer Kleinstadt mit Kommilitonen, die alle, so wie ich, unbedingt Film machen wollten. Und es war wirklich erstmal so paradiesische Zustände. Das wurde dann natürlich auch sehr schnell ein sehr hoher Druck. Das habe ich auch gemerkt, der Vergleich und wer macht was für einen Kurzfilm und so. Damit dann umzugehen, ist auch nicht immer einfach. Aber in erster Linie war das für mich wichtig und ich habe die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch zusammen Filme mache.
Mit denen Sie noch zusammen Filme machen? Denn Sie sind, man trifft immer wieder bestimmte Namen in Ihrem Set sozusagen. Ja. Warum ist das so wichtig für Sie?
Ja, man lernt halt immer weiterzugehen und darauf aufzubauen. Man lernt miteinander zu kommunizieren. Wir haben bestimmte Fehler gemeinsam gemacht und daraus gelernt. Wir haben bestimmte Dinge ausprobiert. Also die Kommunikation ist dann eine ganz andere.
Aber es guckt ja keiner mehr von außen da drauf. Also es wäre ja vielleicht auch mal so frischer Wind oder so oder jemand, der dann... kommt Filmteam auch, kommt genug.
Besteht ja aus, nicht nur aus 5 Leuten, sondern das sind so meine Kernvertrauten. Und dann kommen immer neue Leute dazu. Also unser Produzent Peter Hartwig zum Beispiel hat dann auch den Diplomfilm Ohne diese Welt produziert. Also das ist jetzt kein geschlossener Kreis, sondern da kommen und gehen auch immer neue Leute.
Aber so eine Verlässlichkeit brauchen Sie dann auch. Also sowas, wo man eben sich blind auch vertrauen kann, wahrscheinlich, wenn man etwas ausprobiert. Dass man
macht auf jeden Fall mehr Spaß, genau, und gibt eine Sicherheit und führt auch, glaube ich, schneller zum Ziel.
Wir haben eben über die Zeit gesprochen, die Sie sich lassen für Projekte. Da fragt man sich natürlich, wovon lebt sie denn dann eigentlich, wenn sie sich so viel Zeit lässt? Oder mal 2 Wochen da in einer Wohngruppe lebt. Also das kostet ja alles. Sie haben für viele der Filme Preise bekommen, also zum Beispiel einen Drehbuchpreis oder den Strittmatter-Preis haben Sie bekommen, aus Emden haben Sie einen Preis bekommen. Genau. Ist das das Geld, von dem man dann das nächste Projekt finanziert?
Ja, absolut. Also das ist natürlich überlebensrettend, solche Preise, die einem dann den Rücken frei halten, dass man wieder ein halbes Jahr sich wirklich auf Recherche und sowas konzentrieren kann. Und immer wenn es dann knapp wurde, habe ich zum Beispiel Filmworkshops gemacht mit Kindern oder Filmworkshops mit Geflüchteten oder einen Dokumentarfilmworkshop in Kiew. Also es ergeben sich dann manchmal Dinge. Man kommt schon über die Runden, aber es ist nicht immer einfach. Manchmal muss ich mir auch Geld leihen, kann es dann zurückzahlen. Also ein gesichertes Einkommen ist was anderes.
Ja, jetzt ist ja vielleicht auch gerade wieder eine gute Zeit, wo die Leute, die ihnen Geld geliehen haben, wahrscheinlich auf der Matte stehen. Eine Besonderheit, weil wir jetzt hier auch gerade bei der Berlinale sitzen. Sie haben für Systemsprenger den Compagnon-Preis bekommen. Was ist das eigentlich? Was bekommt man da?
Der Compagnon-Preis war letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal. Also es war eine neue Initiative. Das Projekt hatte teilgenommen bei der Script Station von Berlinale Talents. Und das hieß, dass wir mit 10 Filmemachern aus verschiedenen Ländern unsere Drehbücher besprochen haben. Und dann gab es noch mal eine weitere Auswahl. Ich glaube, alle deutschen Projekte, die in den verschiedenen Labs waren und die in der Perspektive liefen, konnten um den Compagnon Award konkurrieren. Ich hoffe, ich gebe das jetzt so richtig wieder. Den haben wir bekommen und es war einmal dann ein bisschen ein Geld zum Leben, ein Stipendium. Und gleichzeitig konnte man einen Mentor seiner Wahl anfragen oder auch aufteilen und mehrere Mentoren anfragen. Und das wurde dann eben übernommen. Und das habe ich auch gemacht, ja.
Und Sie haben, wenn man den Abspann liest, dann liest man, dass beispielsweise Andreas Dresen Sie beraten hat.
Genau.
Wenn so jemand einen berät, ist es manchmal schwierig, die eigene Handschrift dann noch zu behalten?
Nee. Also das ist eher, dass man wirklich aus der Erfahrung schöpfen kann. Also ich nehme das ja wirklich ernst, was er sagt. Und er würde ja jetzt auch niemals eingreifen und sagen, schreib das um und mach das so, sondern das geht ja eher in die Richtung von, achte auf das, schau beim Casting auf dies, guck mal das Ende an und ja, nee, man verliert da nicht die eigene Handschrift.
Heute haben wir ein Gespräch mit der Regisseurin Nora Finkscheid wiederholt, aufgenommen während der diesjährigen Berlinale im Februar. Und da erhielt nämlich ihr Filmsystemsprenger den Silbernen Bären. Ab heute ist Systemsprenger in Deutschland im Kino zu sehen und sehr zu empfehlen.